Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen.
Welche Bedeutung die Aktionen von einzelnen Personen bzw. einer kleinen Gruppe erlangen kann, zeigte sich mit der Entstehung der Klimabewegung Fridays for Future. Der Ursprung liegt in Greta Thunbergs Schulstreik für das Klima. 2018 wurde damit auch eine Phase eingeleitet, in der die Klimakrise ins Bewusstsein der Politik gelangte und ein globaler Diskurs über die Dringlichkeit von Klimaschutz und Klimawandelanpassungsmaßnahmen entstand. In dieser Folge werfen wir einen Blick nach Deutschland, genauer gesagt nach Berchtesgaden, um über eine Initiative Einheimischer zu sprechen, die wiederum ihren Beitrag zur lokalen Klimaneutralität und Nachhaltigkeit leisten möchte. Unter dem Namen Vision Berchtesgaden strebt die Gruppe das Ziel an, mit Projekten einen langfristigen Mehrwert für ihr Zuhause und den Bewohnerinnen zu generieren und den Fußabdruck zu verringern. Für dieses Gespräch darf ich heute die beiden Mitglieder Marisa Brandner und Simone Klauer begrüßen. Hallo Marisa, hallo Simone.
Servus Paul.
Ihr wollt ein zukunftsfähiges, gesünderes und nachhaltigeres Berchtesgaden anstreben und ihr legt dabei einen großen Wert auf das Miteinander. Was gab eigentlich den Anstoß, euch unter dem Namen Vision Berchtesgaden zu vereinen und gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten?
Also es war Angst. Angst und Hilflosigkeit. Bei mir war die Angst vor allem begründet um meine Kinder. Die sind noch recht klein, die sind 2 und 4 Jahre alt. Mit den Entwicklungen der Klimakrise und auch der Hilflosigkeit, die irgendwie einhergeht, war das Bedürfnis bei mir da, aktiv zu werden. Und ich wusste aber nicht, wie. Und habe mich mit jemandem zusammengeschlossen, tatsächlich eigentlich über Instagram. Also das ist eine Freundin, eine Bekannte, bei der ich gesehen habe, die treibt im Endeffekt die gleichen Themen um. Sie hat dann noch ein paar mehr Leute akquiriert. Und wir haben uns zum ersten Mal getroffen. Zu viert war das damals. Und es war im Endeffekt der Grundstein für Vision Berchtesgaden. Bei diesem ersten Treffen haben wir uns dann überlegt, was wollen wir erreichen, was können wir erreichen. Einfach auch, weil man gemeinsam wesentlich mehr schafft als Einzelperson. Und wir haben auch eine eigene Gruppe gegründet, um halt keinen Ballast von bereits bestehenden Initiativen zu haben. Das ist vor allem, bei uns ist es sehr ländlich geprägt, sehr konservativ geprägt. Und Leute bei uns haben relativ schnell eine Meinung zu bestehenden Gruppierungen und wir wollten einfach komplett neu anfangen. Wir wollten die Leute mitnehmen, mit ihnen gemeinsam arbeiten und versuchen, gemeinsam den Weg in die Nachhaltigkeit zu ebnen.
Das, was ich über Vision Berchtesgaden schon gelesen habe und so weiter, das erinnert mich auch ein bisschen an die Zielsetzung der Deklaration Bevölkerung und Kultur der Alpenkonvention. Darin wird unter dem Kapitel Gemeinschaftsbewusstsein und Kooperation festgehalten, dass zur Erhaltung der kulturellen Besonderheiten des alpinen Lebensraums die gemeinsame Verantwortung bekräftigt werden muss. Und diese gemeinsame Verantwortung höre ich da eigentlich aus dem von dir Gesagten heraus. Und unter anderem soll das Gemeinschaftsbewusstsein auch gestärkt werden. Welche Aktivitäten bietet ihr denn unter dem Namen Vision Berchtesgaden eigentlich an, um den Dialog zu fördern und auch Zugang zu, wie ihr auf der Webseite auch schreibt, umweltrelevanten Wissen beziehungsweise auch zu Themen der Nachhaltigkeit zu ermöglichen?
Eins der ersten Sachen, die wir organisiert haben, war ein Kurzvortrag zum Thema Selbstwirksamkeit. Das war in dem Mehrgenerationenhaus direkt in Berchtesgaden, wo dann anschließend noch ein Austausch stattfand, auch tatsächlich mit dem Bürgermeister des Marktes Berchtesgaden, der ist gekommen, was uns echt ziemlich gefreut hat, weil das waren wirklich die Anfangsstunden im Endeffekt unserer Gruppe vor über einem Jahr. Und es wurden auch Ideen gesammelt. Und sichtlich coole war, dass ein paar Ideen auch schon umgesetzt wurden, zum Beispiel bessere Möglichkeiten, die Fahrräder abzuschließen, weil ja so die Fahrradinfrastruktur auch sehr wichtig ist für die Nachhaltigkeit, um Alternativen zu haben zu den zu Autos. Dann haben wir gemeinsam tatsächlich mit einer Landschaftsgärtnerin, der Bund Katholischer Jugend und der Kolping-Gemeinschaft bei uns im Rahmen der 27-Stunden-Challenge einen Zukunftsgarten gestaltet. Da ist es um die naturnahe Gestaltung von einem Biergarten, einer kleinen Kneipe gegangen. Wir zeichnen Öffi-Bergtouren auf und veröffentlichen diese für Bahn zum Berg. Hier haben wir auch mitgeholfen, den Öffi-Tourenführer für Bayern mitzugestalten. Eines der Herzstücke ist die Klimasprechstunde, die wir gemeinsam mit dem Nationalpark Berchtesgaden initiiert haben. Und auch, das ist jetzt ganz neu, gemeinsam mit der Marktbücherei Berchtesgaden gibt es einen Buchclub, wo wir verschiedene Bücher aussuchen, die inspirieren sollen, die das Gemeinschaftsgefühl stärken sollen, wo die Menschen in einen Austausch kommen sollen und die den Menschen auch Handlungsoptionen mitgeben, dass man nicht nur Bücher liest, die vielleicht gut zu lesen sind oder die informieren, sondern bei denen man was mitnimmt und auch inspiriert wird, selbst aktiv zu werden.
Ja, und zusätzlich versuchen wir auch die pflanzliche Ernährung oder nachhaltige Ernährung hier gerade im ländlichen Raum ein bisschen voranzubringen, zu promoten, bekannter zu machen. Und da hatten wir zweierlei Events. Zum einen ein Schmankerlabend auf einer Berghütte oben am Skiturmabend nach der Planetary Health Diet, die ja vor allem besagt, deutlich weniger tierische Produkte in die Ernährung zu inkludieren und deutlich mehr pflanzliche. Und nach diesem Prinzip hatten wir dann selbst gekocht mit dem Küchenteam oben, ja, ein tolles Buffet gemacht und die Leute konnten eigentlich relativ unkompliziert und zu einem günstigen Preis recht viele pflanzliche Gerichte probieren. Und genau, das war eine Art von Events. Und was jetzt sich seit einem Jahr regelmäßig und gut etabliert hat, ist auch ein veganes Mitbring-Dinner und manchmal auch ein Mitbring-Brunch, wo jeder Gelegenheit hat, mal pflanzliche Rezepte neu auszuprobieren und die dann eben zu einem gemeinsamen Buffet mitzubringen. Da kann man sich dann super auch nochmal austauschen über die Rezepte, nimmt viele andere Inspirationen mit und kann halt auf einen Schlag ganz viele pflanzliche Rezepte und Gerichte neu probieren. Ja, genau. Das ist zum einen Gemeinschaft und zum anderen eben normalisieren, dass man auch ohne tierische Produkte ganz gut essen und leben kann. Und ja, das sind so zwei Sachen, die echt gut angenommen wurden in den letzten Monaten.
Da will ich noch was hinzufügen zu den Schmankerlabenden, was ich so nett fand. Da kamen ja alle möglichen, auch Einheimische, die mit vor allem pflanzlicher Ernährung überhaupt nichts am Hut hatten. Und die waren am Anfang schon so, okay, was ist das? Und dann so mit jedem Löffel so, schmeckt eigentlich ganz gut.
Ja, genau.
Und auch das waren die mega nett.
Ja, und das Küchenteam war ja auch erst so ein bisschen, von ihrem Hüttenwirt vielleicht ein bisschen überredet worden, das mitzumachen, aber waren dann eigentlich doch auch ganz positiv und haben da echt mitgewirkt.
Man hat überraschend festgestellt, dass Linseneintöpfe, Bohneneintöpfe und vielleicht auch so Seitanschnitzel eigentlich schon ziemlich geil schmecken und man Fleisch und tierische Produkte, weitere tierische Produkte gar nicht zwingend vermisst.
Genau, ich habe auch öfter schon die Erfahrung gemacht, dass viele Leute im ersten Moment auch immer denken, ja, vegetarische, vegane Kost, was kann man überhaupt machen? Im Prinzip Beilagen essen ist dann so die erste Reaktion gefühlt. Aber eigentlich, wenn man sich auch im Alpenraum anschaut, dann gibt es schon durchaus diverse traditionelle Gerichte, die einfach von Grund auf vegetarisch zumindest sind. Vegan schon etwas schwieriger, aber generell gibt es traditionelle Gerichte, die einfach vegetarisch sind. Ihr habt mir tatsächlich eigentlich schon fast ein bisschen eine Frage beantwortet, die mir noch spontan gekommen ist. Und zwar eben, wie das dann aufgefasst wird bei euch im Berchtesgaden, weil ohne jetzt böswillig klingen zu wollen, aber es ist halt schon so, dass die Leute in den Bergregionen durchaus ja eben eigenwillige Personen sind mit einer starken Meinung, mit ihren positiven und negativen Aspekten. Wie war da die erste Auffassung im Berchtesgaden, wo ihr begonnen habt, da aktiv zu werden?
Interessiert und neugierig, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, ich glaube vor allem dadurch, dass wir eben eine neue Gruppierung sind, die sich ja erstmal auf die Fahne schreibt, das Wohlergehen und die lebenswerte Lebensumgebung hier vor Ort positiv zu gestalten. Und da stand jetzt noch nicht groß grün, nachhaltig und öko drauf, sondern erstmal dieses große Thema lebenswert. Und da sind die Leute schon sehr offen und gerade wenn es Heimatverbundenheit auch mit inkludiert. Also es war schon geschickt und bewusst so gemacht. Deswegen war da am Anfang eigentlich von allen Seiten und Fraktionen ziemlich positive Stimmung. Jetzt gibt es uns seit über einem Jahr. Ich denke schon, dass viele begriffen haben, okay, es sind sehr viele Nachhaltigkeitsthemen, die auch übliche Maßnahmen erfordern. Ja, vielleicht macht sich der eine oder andere dann Gedanken dazu, aber ich denke schon, dass wir da mehr Leute mitgenommen haben, als wenn wir jetzt die fünfte grüne Partei geworden wären.
Ja. Was uns ja auch wichtig war, oder worüber wir auch diskutiert haben, oder wir auch immer wieder in Gesprächen festgestellt haben, ich zumindest, war, wir machen ja oftmals pflanzliche Events. Und wenn man dann ins Gespräch kommt mit einem Almbauer, mit einer Almbäuerin, das sind halt schon so gewisse Vorbehalte. Aber für mich oder für uns ist eigentlich so diese Almwirtschaft, diese kleinbäuerlichen Strukturen sind ja total super für die Nachhaltigkeit, für die Biodiversität und auch für die Kreislaufwirtschaft vor Ort. Also das ist überhaupt nichts, was wir verteufeln wollen. Das ist mega geil und es sollte auch politisch viel mehr unterstützt werden. was wir den Leuten bieten möchten, ist eben diese Alternative. Dass sie, also wir müssen ihnen nicht mehr erklären, wie sie mit der Milch von Berchtesgadener Landmilch kochen müssen oder mit dem Rahm, sondern die Wissenslücken sind ja bei den pflanzlichen Gerichten vorhanden. Und das wollen wir aufzeigen, ohne das andere zu verdammen oder zu verteufeln, sondern das ist das Miteinander und eben auch die regionalen Produkte zu stärken. Beim Schmankerlabend zum Beispiel haben wir die Produkte von Chiemgaukorn genutzt. Das ist jetzt nicht direkt im Berchtesgadener Land, sondern im Nachbarlandkreis, aber die bauen in regenerativer Landwirtschaft Weizen an, Ackerbohnen, Beluga-Linsen, also eiweißreiche Hülsenfrüchte, also richtig geil, wo man auch sehen kann, also bei uns passiert total viel und total viel Gutes. Und den Leuten auch erklären, hey, das macht ihr, also das ist ja eh schon nachhaltig, ohne dass ihr es bewusst macht. Also warum arbeiten wir nicht an diesen Gemeinsamkeiten, stärken das weiter?
Das ist ein guter Punkt. Ich denke auch, dass es recht wichtig ist, durchaus hervorzuheben, dass Dinge, die schon automatisiert sind, irgendwie sehr stark im Bewusstsein verankert sind, ja auch Aspekte der Nachhaltigkeit eigentlich umfassen. Alles, was ihr bis jetzt gesagt habt, klingt danach, als wärt ihr eigentlich eine sehr aktive Gruppe. Soweit ich in Erfahrung bringen habe können, ihr seid 5 Frauen unter dem Namen Vision Berchtesgaden, die aktiv sind. Wie habt ihr euch denn gefunden insgesamt? Wie ist das Ganze dann weiter? Wie hat sich das weiterentwickelt?
Simone, vielleicht, ich glaube, du warst so das fünfte Mitglied. Mhm, ja. Magst du das erklären, wie du dazu gekommen bist?
Naja, ich glaube, ja, ihr habt euch über Instagram gefunden und habt dann tatsächlich unter einem relativ gleich mal offiziell wirkenden Auftritt das so ein bisschen weitergetragen, dass ihr euch zusammengefunden habt, um eben ja Visionen für ein nachhaltiges Leben und lebenswertes Miteinander zusammenzugestalten. Und ja, Berchtesgaden ist ja eh recht klein. Das heißt, man kriegt das dann auch über WhatsApp und Instagram sofort mit. Und ich kannte Mona, ein anderes Gründungsmitglied, über eine Ecke quasi und habe dann sofort geschrieben, hey, das klingt mega interessant, was macht ihr da? Kann man da dabei sein? Wie läuft's? Und so weiter. Und dann haben wir uns auf einen Café getroffen und dann, nachdem das alles so sehr einfach aufgebaut ist und man eigentlich sich einfach zusammenfindet, um viele Arten von Projekten und Ideen umzusetzen, sind wir dann so zusammengekommen.
Ja, wir haben ja noch ein paar mehr Leute, also die jetzt nicht so direkt Mitglied sind, beziehungsweise die jetzt nicht zum Orga-Team gehören, sondern die halt bei dir projekteweise mithelfen. Also die eigentlich durch unsere Veranstaltungen. Also wir haben dazu auch eine WhatsApp-Community, wo man einfach mit einsteigen kann. Und für die einzelnen Projekte gibt es Untergruppen, wo man sich dann noch mehr organisiert. Und da kann jeder, der halt Bock hat, einfach mithelfen.
Und das Schöne ist, vielleicht ungleich zu anderen Ehrenämtern oder Vereinsmitgliedschaften, es ist halt wirklich sehr locker gehalten. Es herrscht überall vollstes Verständnis dafür, dass irgendwie dann Kinder krank sind oder Hausumbau ansteht oder viel auf der Arbeit los ist, sodass man da so ein bisschen, je nachdem, was man für Ressourcen übrig hat, sich halt mit einbringen kann.
Vision Berchtesgaden soll auch also eine Plattform sein für die Leute, die sich engagieren möchten, die eben wie jetzt Simone dieses Herzensthema mit der Ernährung hat und da einfach eine Plattform auch irgendwie brauchen, weil alleine ist es immer schwierig, auch die Klimasprechstunde, wenn ich die alleine gemacht hätte, einfach nur Marisa Brandner macht die Klimasprechstunde, das hätte niemanden interessiert, da wäre niemand gekommen. Aber so habe ich diese Plattform und habe ich die Kooperation mit dem Nationalpark Berchtesgaden. Also diese Möglichkeit ist echt cool und die wird auch wirklich dankend aufgenommen für die Leute, die eben auch teilweise Sorgen haben, Motivation was zu machen. Ja, wie halt Simone sagt, es ist locker und entspannt und einfach wirklich mit doch immer sehr viel guter Laune.
Was bestimmt ein wichtiger Punkt ist. Jetzt haben wir erfahren, wie ihr euch gefunden habt, sehr zeitgemäß über Instagram. Für die noch Jüngeren hätte es wohl TikTok sein müssen, nehme ich an. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, immer ein bisschen besser die Personen, eben die dahinter stehen, hinter solchen Initiativen kennenzulernen. Deswegen würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren, wer ihr seid, wenn ihr das auch erlaubt. Und würde da gerne einfach mal fragen, kommt ihr einerseits eigentlich direkt aus Berchtesgaden oder hat es euch auf Umwegen nach Berchtesgaden verschlagen?
Also ich bin aus Berchtesgaden. Also ich bin aus der Ramsau, das ist der Berchtesgadener Talkessel, besteht aus 5 Einzelgemeinden und ich bin aus der, ich glaube, das ist die kleinste. Man sagt auch die eigensinnigste. Genau, ich bin direkt von hier, war dann aber fürs Studium weg und bin vor 7 Jahren wieder zurück nach Berchtesgaden gekommen.
Also ich bin absolut über mehrere Ecken hergekommen. Also ich komme gebürtig aus Göttingen in der Mitte von Deutschland, das hört man vielleicht auch. und war erst in Augsburg, dann in München und schlussendlich für einen Job tatsächlich bin ich vor 3 Jahren hierher gekommen. Entgegen aller Ankündigungen von verschiedenen Seiten wurde ich hier aber sehr herzlich und willkommen von den allermeisten Leuten aufgenommen. Als dann diese Gruppe kam, hatte ich tatsächlich auch ein bisschen das Bedürfnis, ja, also was zurückzugeben klingt jetzt so groß, aber einfach auch ein bisschen mehr Teil wirklich des Lebens vor Ort zu sein und da ein bisschen was mitzugestalten, weil ich schon auch mir vorstelle, noch eine Weile hier zu bleiben.
Eine weitere Frage noch. Ihr bezieht euch auch auf die Sustainable Development Goals, auf die SDGs. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch generell mit dem Thema der Nachhaltigkeit intensiver auseinandersetzt und da auch auf die SDGs gestoßen seid und die mehr oder weniger versucht mitzunehmen in eurer Arbeit?
Bei mir kommt es aus dem Studium. Das allgemeine Interesse am Thema Nachhaltigkeit, vielleicht nicht so sehr von meiner Kindheit oder Jugend, aber eben durch Studium dann. Und also bei mir war das mit den SDGs auch, weil es, ich finde, ein guter Rahmen ist, eine gute Orientierung, auch etwas sehr Neutrales ist. Und das war in meinen Augen dann ein guter Punkt, auf dem dann auch Vision Metz Garden mit aufzubauen.
Bei mir war es eigentlich recht ähnlich. Ich habe jetzt zwar nicht direkt was zur Nachhaltigkeit studiert, aber dadurch, dass es in meinem damaligen Umfeld einfach aufgekommen ist, habe ich mich da in meinen beiden Abschlussarbeiten indirekt quasi mit beschäftigt. Und ja, und zum anderen natürlich einfach die steigende Brisanz. Ja, also gerade in den letzten 1-2 Jahren, so post-Covid sozusagen, dass man gemerkt hat, okay, das wird jetzt immer dringender, aber es ist einfach nicht mehr im Top One der täglichen Nachrichten. Und da muss man was tun, um da dran zu bleiben. Also Fridays for Future ist so ein bisschen wieder fast in Vergessenheit geraten und dann muss man, also weiß man aber, okay, das Problem ist nicht weniger oder geringer geworden, sondern eher größer oder die Herausforderungen.
Gibt es berufliche Anknüpfungspunkte da auch oder haben eure Rotjobs, wenn man so nennen darf, gar nichts damit zu tun?
Meine inzwischen schon. Ich bin inzwischen Nachhaltigkeitslotsin bei der lokalen Wirtschaftsförderung und den Anknüpfungspunkt gibt es auf jeden Fall auch durchs Studium. Also ich habe Umweltsystemwissenschaften, also mit Schwerpunkt auf VWL, also das war zu 80% Umweltökonomie studiert und tatsächlich auch meine Bachelorarbeit über Elena Ostrom geschrieben, wie es lokale Communities geschafft haben, eine begrenzte Ressource nachhaltig zu nutzen. Mich hat das total fasziniert. Ich fand es einfach mega cool und motivierend zu sehen, dass man sich vor Ort engagieren kann. Und in einem gewissen Punkt machen wir das jetzt mit Vision Berchtesgaden ja auch. Und anschließend war dann eben das Studium an der BOKU. Also ich war auch tatsächlich in Wien 2 Jahre lang und habe Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert. Da lag der Fokus auf internationale Klimapolitik. Und ich glaube, da greife ich nicht zu weit vor, wenn ich sage, das ist mega frustrierend.
Ja, kann es sein. Und Simone?
Mit meinem Job hat es eigentlich gar nicht wirklich was zu tun. Also ich versuche schon im Rahmen meiner Möglichkeiten zum einen in Unternehmen zu arbeiten, die in der Richtung schon auch ein Interesse haben, selbst nachhaltig zu wirtschaften. Und zum anderen, gut, ich bin eine Eventmanagerin, ich veranstalte öffentliche Kultur und verschiedene andere Veranstaltungen. In dem Sinne versuche ich jetzt schon auch manchmal, wenn es sich ergibt, eben Vorträge oder Themenabende, Thementage mit reinfließen zu lassen, eben mehr so Agenda-Setting ähnlich, dass hier vor Ort auch Veranstaltungen dieser Art stattfinden, was im urbanen Umfeld ja deutlich häufiger passiert, aber hier in Berchtesgaden bisher eigentlich noch relativ wenig. Interessanterweise ergeben sich jetzt auch immer mehr so Netzwerkveranstaltungen, ja, also mein Arbeitgeber plus der Nationalpark plus Vision Berchtesgaden. Das ist sehr spannend, was in so kleinen Umfeldern passieren kann, ganz Gutes.
Eventmanagement-Skills gibt mir das nächste Stichwort. Das bringt mich zur Klimasprechstunde, die auch ursprünglich meine Aufmerksamkeit quasi geweckt hat, euch näher kennenzulernen. Die Klimakrise wird, ihr habt es eigentlich eh schon erwähnt, wird immer spürbarer und ist im Diskurs aber nicht mehr ganz so stark vertreten, wie es vor einigen Jahren war. Das hat sukzessive wieder ein bisschen abgenommen und gleichzeitig habe ich aber auch den Eindruck, dass das Thema der Klimakrise, Klimawandel, Klimawandelanpassung, Klimaschutzmaßnahmen und so weiter, also der ganze Kontext jetzt im öffentlichen Diskurs durchaus mit vehementen Widerstand zu kämpfen hat, beziehungsweise Ablehnung an sich. Ihr habt eben diese Klimasprechstunde ins Leben gerufen. Wie ist denn die Idee entstanden und wie sieht denn eine Klimasprechstunde bei euch in Berchtesgaden aus?
Das war, glaube ich, so irgendwie die ursprünglichste Idee, die ich hatte, mit der Klimasprechstunde, dass ich Leuten eigentlich eine Plattform bieten wollte, zum einen mal sich zu informieren über Klimakrise, eben weil es zum einen mal nicht in adäquater Form in den Medien vertreten ist und zum anderen aber auch gesellschaftlich einfach in meinen Augen viel zu wenig darüber gesprochen wird, wenn man sieht, also dass es jeden einzelnen Teil unseres Lebens eigentlich beeinflusst. Das heißt also, die Prominenz hervorzuheben, Leute zu gewinnen und dass die auch dann sehen, hey, ich bin ja mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten gar nicht allein. Also sie sollen einen Raum haben, wo sie sich informieren können und danach austauschen können. Zur Aufteilung, also den Downer gibt es am Anfang. Das sind die Infos zur Klimakrise, also zum aktuellen Stand. Da arbeite ich relativ viel mit Grafiken und zum Beispiel mit den Ozeantemperaturen. Jetzt auch, was jetzt weiter zurückgekommen ist, ist dieser Temperaturverlauf, dass wir jetzt 24 das erste Mal weit über 1,5 Grad sein werden. Im Jahresdurchschnitt wahrscheinlich sogar 1,6 Grad. Auch mal zu sehen, was so ein Starkregenereignis mit unserer Infrastruktur macht. Also da gibt es unfassbar viele Videos. Ich habe eins genommen aus Olang, aus Tirol, wo einfach eine Brücke weggerissen wurde. Also unsere Infrastruktur ist da nicht darauf aufgebaut. Und dann, mal, wenn dieser Ist schon mal klar ist, zu erklären, okay, was sind die Auswirkungen und auch, was sind die globalen Lösungen. Auch mit einem kurzen Hinweis darauf, dass wir uns einfach, wir müssen uns anpassen. Also es ist nicht mehr so, dass darum geht, die Klimakrise zu verhindern, die ist da. Und wir werden uns auch zum Teil anpassen müssen. Und wenn so dann die Augen ganz groß geworden sind, so boah, okay, krass, komme ich dann eben zu den Lösungen, was in meinen Augen der wichtigste Teil ist. Und so der erste Teil ist der Fußabdruck, den eigentlich jeder kennt, den versuchen zu reduzieren. Und dann aber auch übergehend zum Handabdruck, zum ökologischen, der ist noch nicht so bekannt. Und dann ganz zum Schluss gehe ich auf die Klimaangst ein. Das ist mir relativ wichtig, weil mal diese Informationen an sich ranzulassen, was da aktuell auf globaler Ebene passiert, was da mit uns passiert, was da mit unseren Kindern und Kindeskindern passieren wird, das ist, also wenn man das mal an sich ranlässt, dann tut das richtig, richtig weh. Und da muss man auch irgendwo mit umgehen können. Und nachdem Klimaangst auch was ist, mit dem ich selbst leider tiefgehende Erfahrungen machen musste, möchte ich da auch einfach die Hilfestellung an die Hand geben. Und den Leuten erklären, hey, also das könnt ihr machen, wenn ihr merkt, das wird mir gerade zu viel.
Und wie war die Rückmeldung, wie war das Feedback von eurer ersten Klimasprechstunde? Wie ist das aufgefasst worden? Wie groß war das Interesse daran?
Interesse war groß. Feedback war auch positiv. Also es gibt zwei verschiedene Arten, diese Klimasprechstunde aufzuziehen. Einmal haben wir es stationär mit Infografiken. Das haben wir jetzt auch beim Haus der Werkefest vom Nationalpark veranstaltet, wo einfach Infotafeln aufgehängt wurden, wo sich die Leute selbst erlesen können, wo dann noch jemand von uns dabei ist und Hilfestellung bietet, Fragen beantworten kann, ins Gespräch kommt. Und dann noch gibt es auch noch einen Vortrag, also aufbauend eigentlich auf den Infografiken. Bei den Sachen war das Feedback immer positiv, weil es mir wichtig ist, diese Selbstwirksamkeit hervorzuheben und auch darauf hinzuweisen, was alles schon passiert und vor allem im Berchtesgaden passiert eigentlich unfassbar viel. Es gibt einen kostenlosen Mittagstisch von Foodsharing. Es gibt eine Gruppierung, die sich gegen den Rechtsextremismus, gegen den Wachsenden stemmt und auch ganz viele Einzelpersonen, die einfach sehr engagiert sind. Und das Wichtigste, so dieser Backlash, den man im Moment oft erfährt, wenn es um Klimapolitik geht oder um Klimawandel und Maßnahmen dazu. Und das fand ich eigentlich das Krasseste, dass der ausgeblieben ist. Und zwar komplett. Und das war eigentlich für mich das Interessanteste und so ein Zeichen dafür, dass die Leute das eigentlich schon wissen. Sie wissen es eigentlich, ist es ihnen klar und sie sind noch zu sehr in der Verdrängung drin. Also das Einzige, was annähernd negativ war, waren schon Rückmeldungen, ja, das bringt ja irgendwie alles nichts, weil da müsste ja China machen oder müsste USA machen und da können wir ja alle gar nichts dagegen machen. Und ich meine, ja, es stimmt jetzt zum Teil auch. Also wir sind ein Achtel Milliardstel, das ist verschwindend gering, aber es ist das, was ich tun kann. Und wenn 8 Milliarden Menschen so denken, wird nichts passieren, zum einen. Und zum anderen frage ich mich immer, was ist denn die Alternative? Dass ich nichts mache und dass ich dann meinen Kindern sage, ja, habt ihr Pech gehabt, war halt mir irgendwie blöd oder dachte mir, das bringt nichts. Nee, ich mache das, was ich denke, was ich machen kann. Ich habe insofern kein schlechtes Gewissen, als dass ich mein Möglichstes getan habe.
Ich denke, was da auch wichtig ist zu erwähnen, ist generell, was es auf einer politischen Ebene macht, wenn aus der Bevölkerung heraus ein stärkerer Drang und eine stärkere Forderung kommt, weil die Politik damit auch nicht auskann. Aber wenn jeder Einzelne für sich sagt, naja, das bringt alles nichts, dann entsteht auch dementsprechend weniger Druck, um Maßnahmen umzusetzen. Ich würde es eher schon auch so sehen, dass man in irgendeiner Art und Weise auch resigniert und sich denkt, ich fühle mich erschlagen von der Situation und wenn ich mich anstrenge, bringt es für die Gesamtsituation herzlichst wenig im Prinzip. Und das ist irgendwie eine schwierige Situation aufzubrechen.
Ja, aber genau da muss man ja ran. Also geht ja auch bei uns immer mal wieder, sowohl im Orga-Team als auch dann bei Gruppengesprächen um diese sozialen Kipppunkte. Ja. Also das ist ja mit das Einzige, was man wirkungsvoll erreichen kann. Und ich glaube, das soziale Kipppunkte heißen ja, man kann selber bewirken, dass man in einer Gruppe dazu beiträgt, dass eben der Druck auf die Politik erhöht wird, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft da viel höher wird. Es braucht ja nicht 100% überzeugte Leute und engagierte Leute, aber es braucht vielleicht nur 20% engagierte Leute, damit man eben den Punkt erreicht, dass die Politik das so extrem aufnimmt und wahrnimmt, um noch stärker zu handeln zum Beispiel.
Und ich bin auch überzeugt, dass ein nachhaltiges Leben zufriedener ist. Ich hatte die Rückmeldung bei der allerersten Klimasprechstunde, weil es dann darum ging, ja, irgendwie mit Urlaubsreisen, mit Fliegen und ich so, nee, ich fliege nicht mehr, also ich steige in kein Flugzeug mehr, weil ich kann nicht meine Kinder anschauen und sagen, wir machen jetzt die Reise auf die Malediven, damit wir am Strand liegen und blasen halt keine Ahnung, wie viel Tonnen CO2 in die Luft. Dann war die Rückmeldung, ja, aber dann verzichtest du ja. Und ich muss ehrlich sagen, nein, ich sehe es nicht als Verzicht. Ich mache was anderes stattdessen. Ich war mit meinen Kindern oder wir waren mit den Kindern dieses Jahr auf Berghütten im Umkreis. Und das war mega geil. Die fanden es so cool und toll, in der Natur zu sein, draußen zu sein, die Manken, also die Murmeltiere zu sehen, die da auf der Veranda saßen. Und ich fahre mit dem Zug in die Arbeit und finde es mega geil, dass ich eine Viertelstunde mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahre und dann schon im Zug arbeiten kann und die Zeit sinnvoll nutzen kann. Also es ist auch ein Perspektivwechsel.
Ja, und das ist eine Frage der Definition meines Erachtens. Wenn ich immer alle Optionen, die mir zur Verfügung stehen, ich diese aber nicht wahrnehmen kann, dass ich als Verzicht verstehe, dann muss ich die ganze Zeit auf irgendwas verzichten. Und deswegen finde ich das auch ganz gut zu sagen, naja, es ist kein Verzicht, sondern ich suche mir eine Alternative einfach. Es ist jetzt nicht besser oder schlechter oder sonstiges, sondern es ist nur etwas anderes. Die Alpenkonvention hat 2020 ihr alpines Klimazielsystem 2050 entworfen und beschlossen und darauf aufbauend einen Klimaaktionsplan entwickelt. Darin wird auch das Thema der Berglandwirtschaft angesprochen mit zwei Umsetzungspfaden. Der erste Umsetzungspfad empfiehlt einerseits die Förderung alpiner Produkte und lokaler Wertschöpfungsketten, was thematisch, glaube ich, auch mit euren Zielen und Aktivitäten ganz gut zusammenpasst. Und der zweite Umsetzungspfad zielt auf die Steigerung einer klimafreundlichen alpinen Landwirtschaft ab. Das haben wir schon gesprochen. Die kleinteilige, kleinräumige Berglandwirtschaft hat viele gute Aspekte schon, auf jeden Fall, die zu unterstützen, zu erhalten ist, auf jeden Fall. Ihr beschäftigt euch auch mit dem Thema Ernährung als Hebel, um seinen Fuß- und Handabdruck zu verkleinern. Jetzt ist der Begriff schon gefallen, Fuß- und Handabdruck. Mir war der Handabdruck tatsächlich nicht bekannt. Vielleicht könnt ihr noch einmal erklären, was ist der Fuß und was ist der Handabdruck?
Genau, Fußabdruck ist, glaube ich, den meisten geläufig. Also jede Tätigkeit, alles, was ich esse, wie ich mich bewege, ist im Endeffekt mit dem CO2-Ausstoß verbunden. Und beim Fußabdruck ist das Ziel, diesen zu reduzieren. Und das funktioniert relativ gut. Also in Deutschland hat man so als Durchschnittsdeutscher in der Regel so 11 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr. Das kann man durch die Umstellung der Mobilität, der Ernährung und auch des Konsums ganz gut drücken, bis so, ja, normal. Also man sagt so, die Schallmauer sind 4 Tonnen CO2 im Jahr. Und danach wird es schwierig, danach geht es nicht mehr, weil da die öffentliche Infrastruktur einfließt. Und das ist auch, es ist ein wichtiges Tool, aber es ist auch ab einem gewissen Punkt ein sehr frustrierendes Tool, weil ich mich sehr auf mich selbst beschränke, und nur mein eigenes Handeln anschaue. Und der Handabdruck ist so das optimistische Gegenstück zum Fußabdruck. Also da geht es um die positiven Auswirkungen, die mein Handeln auf die Natur, auf die Umwelt und aufs Klima hat. Da geht es halt darum zu sehen, wie habe ich, also welche großen Hebel habe ich. Es ist eine Sache, wenn ich mich pflanzlich ernähre, kann ich meinen Fußabdruck reduzieren. Aber wenn ich, wie jetzt beim Schmankerlabend, da die pflanzliche Ernährung fördere und dann im Idealfall diese Gaststätten, wo wir das durchgeführt haben, dann ihr pflanzliches oder vegetarisches Angebot erhöhen, hat das eine viel größere Auswirkung, als wenn ich nur bei mir bleibe weil ich zum einen mal die Sichtbarkeit erhöhe und zum anderen anderen Leuten die Möglichkeit gebe, die in diese Gaststätten einkehren, sich für ein vegetarisches oder pflanzliches Gericht zu entscheiden. Und es geht auch bis zu einem gewissen Punkt darum, dass man aktiv wird und dass man auch einen gewissen Strukturwandel herbeiführt, wenn ich mich eben auch dafür einsetze, dass ein Fahrradweg gebaut wird, damit die Leute eben viel einfacher das Fahrrad nehmen können als das Auto, damit es sicherer ist. Also das ist was man gemeinschaftlich macht und was die Selbstwirksamkeit stärkt und was halt einfach Bock macht und auch Freude macht, mit anderen Leuten zusammen an so Projekten zu arbeiten. Im Endeffekt ist Vision Berchtesgaden nichts anderes als ein riesiger Handabdruck mit der Plattform, die wir den Leuten bieten.
Ja, mit einem stärkeren Blick auf die Wirkung auf die Gesellschaft, auf die Gemeinschaft insgesamt, hätte ich gesagt. Ihr seht in der überwiegend pflanzlichen Ernährung eine Möglichkeit, wie jede Person eben einen Beitrag zu einem klimafreundlicheren Lebensstil beitragen kann. Wie versucht ihr das in Berchtesgaden zu unterstützen? Ein paar Stichworte sind schon gefallen, aber vielleicht könnt ihr da ein bisschen konkreter eingehen, wie ihr pflanzliche Ernährung in Berchtesgaden fördert.
Da gibt's ja eben, wie angesprochen, diese beiden Arten von Events und es sind jetzt auch noch ein paar mehr in der Ausarbeitung. Da geht's im Wesentlichen darum, zum einen das Thema, ich würde fast sagen, gesellschaftsfähiger hier im lokalen Umkreis zu machen, weil es eben normalerweise schon sehr typisch geprägt ist oder typisch deutsch und bayerisch, die Küchen, die einerseits gekocht werden in den einzelnen Haushalten als auch in den Gastwirtschaften und Hütten. Und da geht es einfach darum, das zu normalisieren und Möglichkeiten aufzuzeigen, entweder durch Buffets, die wir kochen, in Zusammenarbeit mit den Hütenteams oder Küchenteams und eben die Möglichkeit zu bieten oder den Anreiz, bei einem Mitbringbuffet mal selber was zu Hause auszuprobieren, mitzubringen und dann aber auf einen Schlag die Möglichkeit zu haben, ganz viele andere Sachen auch zu probieren. Und ja, langfristig wäre natürlich auch das Ziel, dass man Gastronomien dazu bringt, mehr und attraktivere, vor allem pflanzliche Gerichte auf die Karten zu nehmen, ja, abseits von Gasspatzen und ja, vielleicht mal einem veganen Burger und dem veganen Curry, was schon viele dann auf der Karte haben, aber was einfach nicht den Schweinsbraten schlägt. Das geht auch relativ gut voran. Wir haben mit vielen Gastronomen bisher schon gesprochen. Alle sind da prinzipiell offen. Viele sind ein bisschen, ja, nicht ganz firm in dem Thema, brauchen da auch ein bisschen Unterstützung und Beratung. Und das wollen wir eben auch bieten. Also nicht nur für die Einzelpersonen, sondern auch für die, die für ganz viele Menschen eben gute Küche anbieten wollen, dass man denen ja zur Hand geht, um das ein bisschen umzustellen auch.
Einen Gedanken, den ich auch noch hatte, ist, ich finde, eine der Herausforderungen, also über das gesamte Jahr hinweg möglichst regional und pflanzlich zu essen, ist, dass es über die Wintermonate, und bekanntlich ist der Winter in den Alpen etwas länger als woanders, dass die Lebensmittel, die zur Verfügung stehen, regional betrachtet, etwas eintönig werden, weil man sehr viel Wurzelgemüse dann im Kühlschrank liegen hat.
Ja, also zugegebenermaßen, die allermeisten Gastronomien arbeiten ja auch viel mit Tiefkühlware, ja, auch viel mit Convenience-Produkten oder halt haltbar gemachten Produkten. Und der Gemüseanteil in vielen Gerichten ist ja ohnehin sehr gering. Und wir achten auch darauf, dass bei den Gerichten, die wir da entwickeln, auch einen gewissen Proteinanteil haben. Das heißt, man hat zum Beispiel immer auch Hülsenfrüchte mit dabei oder pflanzliche Proteine. Und die kriegt man ja schon rund ums Jahr. Wie regional das dann tatsächlich ist, das muss man sicher bei allen Gerichten mal ehrlich vor Augen fassen. Ja, also gut Sauerkraut, Krautsalat, das kriegt man wirklich das ganze Jahr. Aber das ist auch die Standardbeilage zum Schweinsbraten.
Was ich noch hinzufügen würde, wenn es jetzt bei also regional und saisonaler Kost, also ich finde es total wichtig, regional zu essen und auch saisonal zu essen. Wenn es jetzt aber wirklich um so diese, um den CO2-Ausstoß geht, ist ja oftmals die Transportwege tatsächlich der geringste Teil, das ausmacht. Also es ist, wenn man zum Beispiel im Sommer die heimischen Äpfel kauft, sind es Lagerware, die muss gekühlt werden und man weiß nicht, wie es gekühlt ist. Das ist tatsächlich echt richtig komplex. Also wenn man jetzt mit seiner Ernährung dem Klima was Gutes tun will, würde ich mich gar nicht so sehr darauf zu fokussieren, dass es regional und saisonal ist, sondern wirklich primär mehr schauen, dass man den Fleischkonsum und den Konsum der tierischen Produkte reduziert und im nächsten Schritt dann. Ich finde es mega wichtig, die regionale Landwirtschaft zu unterstützen, auch saisonal zu bleiben, aber der größere Hebel ist auf jeden Fall die Reduktion der tierischen Produkte.
Gutes Stichwort. Habt ihr da schon irgendwie eine Zusammenarbeit mit den Landwirtinnen vor Ort oder gibt es irgendwie einen Plan, mit denen auch zusammenzuarbeiten?
Ich würde sagen, würden wir gerne. Also es gibt bei uns Landwirte, also es sind meistens wirklich die Viehbetriebe, jetzt wirklich im Talkessel, weil es relativ wenig Optionen gibt für Landwirtschaft. Die ganzen Flächen sind auch eigentlich die Grünflächen für die Tiere. Und also das Interesse bei uns ist auf jeden Fall groß, aber es hat sich bisher einfach noch nicht wirklich die Gelegenheit ergeben.
Ja, mit Ausnahme vielleicht von Chiemgaukorn, was jetzt nicht super lokal ist, ja, aber zumindest regional, würde ich sagen. Also auch da die Fühler auszustrecken, was gibt es schon, was kann man ein bisschen bekannter machen. Und Chiemgaukorn ist im Prinzip eine Marke, die man nicht in jedem, aber in vielen Supermärkten finden kann. Und das ist dann eine gute Option, wenn man wirklich das Ziel hat, sich zu einem ganz großen Teil regional und lokal und bio zu ernähren.
Dem Protokoll Berglandwirtschaft und generell in der Alpenkonvention haben die Alpenstaaten schon auch erkannt, dass eben diese lokale Produktion von Lebensmitteln und so weiter einerseits wichtig für die heimische Bevölkerung ist, aufgrund der regionalen Wertschöpfung insgesamt, beziehungsweise dass das jetzt auch in weiterer Folge natürlich aus einer Klimaschutzperspektive auch sinnvoll ist. Seht ihr generell auch Chancen für Berchtesgaden, da aus dieser lokalen Wertschöpfung der Lebensmittelproduktion und so einen Mehrwert zu gewinnen oder spielt das eine untergeordnete Rolle dort?
Also was eine Idee war, die ist auch noch da, aber da ist jetzt irgendwie die Zeit nicht so reif, das wären Gemeinschaftsgarten. Also bei uns es gibt relativ viele, die so einen kleinen Bauerngarten haben oder Hochbeete. Und da wäre schon ein Wunsch von uns oder ein Projekt zukünftig ist, dass wir auf einer Fläche, die wir zur Verfügung haben, also da hätten wir sogar schon was theoretisch, aber da braucht es halt noch die Community, da wirklich einen Gemeinschaftsgarten zu errichten, um eben auch, also für mich fällt das auch unter Klimawandelanpassung. Ansonsten, wie gesagt, also jetzt direkt in Berchtesgaden ist es schwierig. Es gibt außerhalb gibt es sowas wie die solidarische Landwirtschaft, die ist aber jetzt schon wieder draußen am Chiemsee.
Wir nähern uns schon langsam dem Ende unseres Gesprächs. Es gibt immer eine Rubrik, die sich in jedem Gespräch wiederholt. Falls ihr schon einmal in die Podcast-Folgen davor reingehört habt, dann erahnt ihr vielleicht, was jetzt auf euch zukommt. Aber es gibt zwei Fragen und ich bitte euch um kurze Antwort. Windkraftanlagen am Bergkamm, PV-Freiflächenanlagen auf der Alm oder Pumpspeicherkraftwerke in unberührten Alpentälern?
Unsere Meinung dazu oder ja, nein oder was?
Ihr dürft antworten, wie auch immer ihr wollt. Es bleibt euch überlassen.
Boah, das ist leider ein Thema, wo ich ganz wenig Expertise habe.
Ich würde sagen, schwierig, wenig überraschend. Auf allem sehe ich es nichts, weil die Infrastruktur nicht vorhanden ist. Wenn es jetzt um die Landkreisentwicklung geht, benötigen wir eigentlich Windkraftanlagen und da ist die einzige Option tatsächlich ein Berg bei uns, ein niedriger Berg, aber ein Berg. Und abzuwägen ist immer, was mache ich im Kleinen kaputt und schütze dafür im Großen. Und die Abwägung ist definitiv schwierig.
Eine sehr korrekte Antwort.
Ja, würde ich ganz ähnlich beantworten. Also es ist immer eine Abwägungssache bei jedem Standort und in den Bergen ist es wahrscheinlich noch ein heikleres Terrain als an vielen anderen Orten. Ich hoffe, dass es da Experten und schlaue Leute gibt, die das wirklich gut und sorgfältig abwägen.
Was ist euer Lieblingsort in den Alpen?
Ganz schwierig. Da gibt es einfach zu viele, oder? Also, naja, aber vielleicht um lokal zu bleiben, ist mir der Fundensee mit seinen umliegenden Bergen ein sehr lieber Ort, wo ich auch viel Zeit schon verbracht habe. Und ja, also Fundensee ist der kälteste Ort Deutschlands, ganz nebenbei, aber auch einer der schönsten vielleicht.
Marisa, dein favorisierter Ort?
Mein Lieblingsgebiet ist eigentlich das zwischen Ramsau, wo ich aufgewachsen bin, und Österreich. Also so zwischen Ramsau und Lofer, das ist so die Kalbrunnalm, Seehornsee und Hundstrup mit auch Kammerlinghorn. Also das ist eigentlich so ein bisschen wilderer Teil der Berchtesgadener Alpen. Und den finde ich eigentlich, seitdem ich ein kleines Kind bin, wunderschön.
Wir kommen zu den letzten zwei Fragen und da vielleicht einerseits einmal einen kurzen Ausblick. Was sind denn die nächsten geplanten Schritte von eurem Kollektiv Vision Berchtesgaden? Was steht an bei euch?
Ja, wir treffen uns am Montag mit einer Gastronomin und werden mit ihr hoffentlich ein paar schöne pflanzliche, vor allem Events organisieren oder entwickeln. Genau, das wäre so das Winterprojekt, sagen wir mal. Und Vortragsabende oder Tage sind schon auch in Planung.
Und wenn man an euren Veranstaltungen interessiert ist, wo findet man am besten die Informationen?
vision-berchtesgaden.de, ganz einfach.
Perfekt.
Oder auf Instagram tatsächlich, genau, vision-berchtesgaden. Okay. Kann man auch eingeben und findet man sofort.
Ich werde auf jeden Fall die Links zu eurem Instagram-Account und zur Webseite in den Shownotes vermerken, damit die Leute dorthin finden. Ein weiterer Blick in die Zukunft, wenn ihr an Berchtesgaden denkt, was wünscht ihr euch für Berchtesgaden im Jahr 2050?
Eine gute Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft.
Das und eine weitestgehend intakte Natur- und Kulturlandschaft.
Ich bin mir sicher, ihr werdet euren Beitrag dafür leisten. Ich bedanke mich herzlich für das sehr interessante, spannende Gespräch mit euch. Auch inspirierend, weil ich es extrem schön finde zu sehen, wie sich Leute aus eigener Initiative heraus einfach für diese Themen engagieren, was für die Gemeinschaft machen möchten, für die Umwelt, fürs Klima. Von dem her gesehen, ja, danke für euer Engagement und für das Gespräch heute.
Danke dir.
Dankeschön.
Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zur ZIPRA findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.